Nach dem nächsten Lied wird dann Friedhelm Kesper zu uns sprechen. Das Thema ist mutig dranbleiben, ein vierfacher Zuspruch. Textgrundlage ist Buch Haggai 2, 1 bis 9. Kapitel 2, 1 bis 9. Und ich möchte noch lesen als Hinführung die Verse aus Haggai 1, 12 bis 15 und 2, 1 bis 9, der heutige Predigttext. Da hörten Serubabel, der Sohn des Sheatiels, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Sheatiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Sheatiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Wort Gottes.
Ich möchte euch auch von hier im Namen Jesu alle herzlich begrüßen. Als Menschen, die nicht visionslos in dieser Welt leben, packen wir ja gerne mit großer Begeisterung mal wieder etwas Neues an. Wir haben ein großes Ziel vor Augen. Wir haben vielleicht sehr motiviert begonnen. Und wie oft haben wir dann erleben müssen, plötzlich kommt die Krise, aus welchen Gründen auch immer, und wir sind mutlos, unsere Hände schlaff, der Schwung ist weg. Habt ihr das auch schon erlebt? Auch die Bibel kennt dieses Phänomen, ein Geschehen, das uns in diesem Buch Haggai berichtet wird. Ein kurzes prophetisches Buch, aber voll spannend. Es beschreibt die Zeit des Volkes Israel nach dem babylonischen Exil und die Heimkehr der Gefangenen unter Serubabel. Man hatte damals in Jerusalem begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber die Begeisterung, die das heimgekehrte Volk noch bei der Grundsteinlegung auszeichnete, war durch die feindlichen Samaritaner, die ihnen das Leben schwer machten, zum Versiegen gebracht worden. Es setzte ein Stillstand im Weiterbau des Tempels ein. Das Volk war entmutigt und meinte, es wäre jetzt nicht an der Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Und in diese Situation redet Haggai, der Prophet. Unerschrocken weist er das Volk darauf hin, dass es Gott nicht gut findet, dass sie in schönen Häusern wohnen, während das Haus Gottes in Trümmern liegt. Das Volk zeigt sich einsichtig. Sie kehren um und beginnen wieder neu am Haus des Herrn zu arbeiten. An dem Ort, wo der Herr wohnen will, der soll wieder aufgebaut werden. Doch wunderbar, die Arbeiten am Haus des Herrn gingen weiter. Und dann das. Am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai: Sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu den übrigen vom Volk, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Das hört sich wie eine erste Bestandsaufnahme an, aber sie ist alles andere als ermutigend. Die ernüchternde Realität ist das, was ihr heute seht und erlebt, wie nichts in euren Augen. Sie arbeiten am Haus des Herrn und werden mit der harten Realität konfrontiert. Wer ist unter euch, der noch übrig, der das Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Angesprochen sind die Älteren im Volk, die Männer und Frauen, die nicht im Exil geboren sind, sondern die Verschleppung aus Jerusalem und dem Land der Väter miterlebt haben. Sie hatten den Tempel Salomos mit all seinem Prunk noch erlebt. Und jetzt, was sehen Sie im Vergleich zu damals? Wie bescheiden und armselig musste Ihnen das vorkommen, was Sie jetzt bauten? Wie anders waren die Baubedingungen doch damals gewesen? Der große König David hatte die Beschaffung des Materials für den Tempelbau sorgfältig schon vorbereitet. Es hatte keinen Mangel an Bauarbeitern gegeben. Alles war damals reichlich vorhanden. Baustoffe, Werkzeuge, Menschen, die eingesetzt wurden. Nahezu unbegrenzte Ressourcen, würden wir heute sagen. Und jetzt? Sie betrachten Ihre Baustelle. Sieht es nicht wie nichts aus in euren Augen? Ein niederschmetternder Eindruck. Alles andere als motivierend. Enttäuschung, Verzagtheit, Resignation, Schmerz und Zweifel, das alles schwingt hier mit. Und was diese Menschen hier erleben, ist die Anfechtung einer zweiten Generation, die ein Neues beginnen soll, aber nicht so recht weiß, ob sie das überhaupt wollen. Passivität, alles laufen zu lassen, lag manchen sicher näher als glaubensvolle Aktivität. Hinter dieser Frage, sieht es nicht wie nichts aus, versteckt sich auch die Frage, lohnt es sich überhaupt, uns anzustrengen, lohnt es sich weiterzubauen? Vielleicht fragen wir uns manchmal auch, wenn wir unsere Lebensbaustellen im Rückblick betrachten. Da gibt es ja ganz verschiedene Baustellen im Laufe des Lebens. Bei der jüngeren Generation kann das Ausbildung heißen, bei den Erwachsenen Ehe, Beruf, Karriere, Firma, Haushalt oder eben auch das gehört zum Leben, unsere Baustelle, Leiden und Krankheit, Spital, im Alter, Wohnen im Altersheim. Und natürlich, was uns als Christen alle betrifft, und das ist ja unser zentrales Thema heute, der Bau der Gemeinde Jesu Christi. Wir bauen im Zeitalter des Neuen Testaments nicht mehr Tempel aus Stein, sondern wir sind als Kinder Gottes der geistliche Tempel, bestehend aus lebendigen Steinen, die sich als Gemeinschaft in Christus darstellen. Die Gemeinschaft der Gemeinde ist der Ort, an dem der Herr seine Gegenwart und seine Herrlichkeit offenbaren will. Aber dass sie immer wieder angefochten ist und bleibt, das erfahren alle, die sich auf Gemeinschaft einlassen. Aber Gemeinschaft nach Gottes Plan ist keine Nebensache oder irgendein Zufallsprodukt. Gemeinschaft ist ein bindender göttlicher Auftrag für alle Christen zu allen Zeiten und eine ständige Herausforderung, eine geistliche Baustelle. Und manchmal, wenn wir an verschiedene Umstände oder Schwierigkeiten denken, geht es uns wie damals dem Volk, ist nicht alles klein, unscheinbar, mühsam, ineffektiv wie nichts. Wo soll sich da Gottes Herrlichkeit offenbaren? Der Leiter einer Kommunität Offensive junger Christen in Deutschland sagte in Bezug auf Gemeinschaft, mehr und mehr ist uns aufgegangen, dass die zentrale Frage unserer Zeit ist, wie lebendige und echte Gemeinschaft noch gelingen kann. Ob in der Familie, Gemeinde oder als Kirche, ob in der Kleingruppe oder auch als Weltgemeinschaft. Weithin zeigt sich die Unfähigkeit, zu fruchtbarer Einheit miteinander zu kommen. Und diese Unfähigkeit, dieses Versagen hat mich schon als junger Mann in der Gemeinde, in der ich aufwuchs, sehr beschäftigt, weil ich hautnah miterlebte, wie man sich in Auslegungsfragen, die keine heilsgrundsätzliche Bedeutung hatten, nicht eins war und sich dann eine Trennung nicht mehr vermeiden ließ. Und diese Unfähigkeit zur Gemeinschaft hat eine geistliche Dimension. Sie verhindert das Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinschaft und in der Welt. Der Diabolus ist der Durcheinander- und Auseinanderbringer menschlicher Gemeinschaft. Jeder Zerbruch von Gemeinschaft heißt, dass er wieder einen Sieg verzeichnet. Weil echte Gemeinschaft von Christen ist immer ein Abbild Gottes in der Welt. Gott selbst als der Dreieine ist Gemeinschaft. Und aus dieser Perspektive ist Gemeinschaft mehr als irgendein schönes Ideal. Gemeinschaft ist eine Kampfansage Gottes an die Zerstörungsmächte dieser Welt. Und ohne Gemeinschaft keine Gemeinde. Zur Zeit der Gründung einer Gemeinschaft ist es ja leicht, die Flamme wach zu halten. Schwieriger wird es meistens erst, wenn die Jahre vergehen, man sich immer intensiver mit seinen Begrenzungen auseinandersetzen muss. Das hört sich vielleicht ernüchternd an, aber genau dagegen gilt es anzukämpfen. Damals zur Zeit des Propheten Haggai, als der Tempel wieder aufgebaut wurde, und sich plötzlich diese Entmutigung breit machte. Und heute lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn die Gemeinschaft in unserem Umfeld, vielleicht in der Kleingruppe, im Hauskreis oder wo auch immer angefochten ist. Wir kennen den geistlichen Hintergrund und kämpfen, aber nicht mit fleischlichen Mitteln, sondern mit geistlichen. Wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Was für eine wunderbare Verheißung Jesu. Frage, was bieten wir dem Herrn an als Ort seiner Gegenwart, als Ort, in dem er auch seine Herrlichkeit offenbaren will? Ist unsere Gemeinde der Platz, an dem wir leben, dieser Ort? Auch wenn es manchmal rein äußerlich betrachtet aussieht wie nichts. Wenn ich auf meine Gefühle abstelle, muss ich bekennen, manchmal habe ich diesen Gedanken wie nichts und muss im weiteren Nachdenken die Gnade unseres Gottes rühmen, weil etwas da ist, vom Geist Gottes gewirkt, auch wenn es in unseren Augen klein ist, vielleicht wie nichts aussieht. Aber die rein äußere Einschätzung ist überhaupt nicht ausschlaggebend, weil Gott sein Augenmerk gerade darauf gerichtet hat, was sich vor der Welt wie nichts präsentiert und bei Gott trotzdem kostbar ist. 1. Korinther 1, 28. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Deswegen muss niemand resignieren, weil für Gott ist unser sogenanntes Nichts keineswegs das Ende seiner Reichsgottesgeschichte. Hiob hatte eine Erkenntnis: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und dass kein Plan für dich unausführbar ist. Gott knüpft da an, wo es wie nichts aussieht, weil für ihn kein Plan unausführbar ist. Gott knüpft da an, das ist ein Geheimnis, eine kostbare Wahrheit. Welche Verheißung hat Gott schon Jesaja gegeben? Eine bekannte Stelle, Jesaja 42, 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Kommen wir uns manchmal wie ein geknicktes Rohr vor oder wie ein noch glimmender Docht? Höre, unser Gott hat Pläne mit glimmenden Dochten und geknickten Rohren. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern. Eine Verheißung von Jesaja 44. Wie nichts, so beginnt Gott sein Werk. Es lohnt sich, über dieses Baugesetz im Reich Gottes nachzudenken. Wie nichts erschien der Anfang, den Gott in einer gefallenen Menschheit mit Abraham machte. Wie nichts erschien der kleine David gegenüber dem großen Goliath. Wie ein Senfkorn ist das, was Jesus in dieser Welt angefangen hat. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wie gut tut das, was wir in Haggai 2 lesen. Der Herr erwartet nicht, dass wir in eigener Kraft unsere Baustellen bewältigen. Was er erwartet, ist, dass wir aufblicken und mit seinen Verheißungen rechnen. Deshalb sind wir auch heute hier. Der Herr sieht zuerst und vor allem unser Herz. Es muss nicht alles Glanz und Gloria nach außen scheinen. Aber hier drinnen, da muss es stimmen. Da müssen wir offen sein für unseren Herrn. Unsere Herzen Jesus völlig ausgeliefert und hingegeben. Darum geht es, nicht anders. Nicht das Äußere zählt. Der Herr redet. Das Betrachten und Vergleichen, wie es früher war, brachte das Volk damals nicht weiter. Aber der Herr schenkt seinem Volk eine vierfache Ermutigung. Und das möge sein Wort heute auch für dich sein. Vielleicht sogar in deiner persönlichen Situation. Vielleicht in deiner sehr privaten Situation. Und in unserer gemeinsamen Situation als Christen, die zum Bauen berufen sind in dieser Welt. Und durch Krisen und Entmutigungen gehen. Eine vierfache. Die erste Ermutigung lesen wir in Vers 4. Aber nun, Zerubbabel, sei stark, getrost, spricht der Herr. Sei stark, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Seid stark, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Aber nun, das Göttliche, aber nun. Das heißt, machen wir uns doch wieder neu bewusst, wer um uns und über uns steht und in wessen Namen wir das tun, was wir tun. Der lebendige und auferstandene Herr, dem alle Macht gegeben ist. Und hier sind alle angesprochen, damals Zerubbabel, der Statthalter und Verwaltungsmann, derjenige, der für den geistlichen Dienst zuständig ist, Jeschua. Und das ganze Volk, alle sind gemeint. Alle brauchen diese Ermutigung. Nicht nur damals stand das Volk in Gefahr, der Resignation und Ermutigung Raum zu geben. Auch heute stehen wir manchmal in dieser Gefahr, dass uns den Mut, die Zuversicht rauben will. Aber die Resignation, das ist die Visitenkarte des Teufels. Wir haben allen Grund, der Mutlosigkeit keinen Raum zu geben, weil der lebendige Gott auf unserer Seite ist. Sei stark, dreimal spricht es der Herr aus in Vers 4. Jesus will auch heute uns morgen, heute Morgen sagen, aber nun seid stark. Luther hat das übersetzt, seid getrost. Gott will uns Ausblick und Perspektive schenken, er will uns Boden, Raum geben. Er ist da, er ist auf dem Plan, deshalb lassen wir uns nicht unterkriegen. Seid stark und arbeitet, ein ganz nüchterner Auftrag. Gott will den Tempel weder durch die Perser bauen lassen, noch soll er vom Himmel fallen. Er will den geistlichen Tempel der Gegenwart durch mich und dich in der Kraft seines Geistes vollenden, durch Menschen, die ihr Vertrauen auf den lebendigen Herrn gesetzt haben. Er ist ihre Stärke. Lass die Freude am Herrn deine Stärke sein. Trotz allen Widerständen von außen und allen Nöten in ihrem Alltag sollen seine Leute die Arbeit am Tempel fortsetzen. Arbeitet, lasst euch weder durch die Konzentration auf eigene Interessen noch durch schwermütige Hoffnungslosigkeit hindern. Auch nicht durch den sentimentalen Rückblick auf die sogenannten vermeintlich guten alten Zeiten. Die Arbeit soll nicht wieder aufhören, nicht halbherzig getan werden, denn der Herr segnet dort, wo Menschen seine Anliegen zu den ihren machen. Aber er ist gegen Halbherzigkeit. Es geht ja nicht nur um die Mauern, sondern um das, was durch diese Arbeit möglich werden soll. Das Lob Gottes und die Gemeinschaft mit seinem Volk. Und es ist ein Vorrecht, zu den Bauleuten Gottes gehören zu dürfen. Unser Herr möchte, dass wir getrost mit Freude erfüllt sind, weil wir wissen, er ist da, er ist auf dem Plan. Er möchte, dass wir trotz Widerständen in uns und um uns den Mut nicht sinken lassen und dranbleiben. Was ist das Erste und Beste für effektives Bauen? Es ist Gebet, ihr Lieben. Es ist Gebet. Gemeinschaftliches Gebet, Gemeindegebet. Es ist der Türöffner für wachsende, tiefe Gemeinschaft. Damit fängt alles an. Effektives Bauen im Reich Gottes beginnt mit Gebet und wird begleitet von Gebet. Gemeinsames Beten macht eins. Dann haben wir diese wunderbare Zusage: Ich bin mit euch. Großartig. Sie gilt nicht nur irgendwelchen Großen im Reich. Sie galt damals allen 50.000 Heimkehrern, Jüngern und Älteren, und sie gilt uns. Ich bin mit euch. Damit hebt Gott den Abstand zwischen sich und dem sündigen Volk auf und beseitigt so die Trennung durch seine Vergebung. Er verspricht seinen Beistand beim Tempelbau. Ich bin mit euch. Das ist die Garantie Gottes, dass er Gelingen schenkt. So ist Gott der ewig treue Gott, der dich und mich liebt. Seine Möglichkeiten sind nie erschöpft. Darum bleib nicht hängen an besseren Zeiten. Fixiere dich nicht auf die Zahl. Schau nicht auf das bescheidene Baumaterial der Trümmersteine. Blicke auf den Herrn, der gesagt hat: Ich bin bei euch. Hat nicht Jesus genau das gesagt, nachdem er seinen Jüngern den Auftrag der Weltmission gegeben hat? Ich bin bei euch, wie lange? Bis an das Ende der Welt. Das gilt. Wenn wir auch nicht bis ins Detail wissen, was die Zukunft bringt und ob die weltgeschichtlichen Ereignisse unserer Tage bereits der Anbruch der Endgeschichte sind, es scheint so. So steht doch das eine fest: Gott wird sein Werk vollenden. Und er sucht Menschen, in denen sich seine schöpferischen Kräfte auswirken können. Und Gott ist noch nicht am Ende. Wir meinen es von uns manchmal schon, dass wir am Ende sind. Aber Gottes Ressourcen sind unerschöpflich. Sollte ihm etwas unmöglich sein? Nein. Wie gut, dass es einen Haggai gab. Er hat die Hoffnung für die Zukunft nicht verloren. Er ließ sich nicht den Blick trüben. Für Zukünftiges: Seid stark, getrost, arbeitet, ich bin mit euch. Das ist die erste Ermutigung. Sie gilt uns, sie gilt dir und mir. Und jetzt die zweite: Mein Wort gilt immer noch. Sein Wort gilt immer noch. Vielleicht haben manche unter uns einmal ein besonderes Wort vom Herrn erhalten, mit dem der Herr sie berufen hat. Vielleicht zur Taufe oder bei einer anderen Gelegenheit. Ein Wort, in dem er dich zur Nachfolge und zum Dienst ermutigt hat. Vielleicht hast du es schon lange vergessen, aber höre, diese Worte Gottes gelten immer noch. Der Herr ist immer noch Gott und steht auch in unserem Leben zu seinen Zusagen. Für diese Zusagen bin ich so dankbar. Sie haben mich über Jahre getragen und immer wieder schaue ich nach, was der Herr mir in all den Jahren gezeigt hat, in vielen Krisen und Momenten, die mich durchgetragen haben. Seine Worte gelten immer noch. Der Herr ist immer noch Gott und steht auch in deinem Leben dazu, zu seinen Zusagen. Obwohl sein Wort heute, die Bibel, unter gewaltigem Beschuss steht, auch von modernen Theologen, es wird relativiert, es sei nicht mehr zeitgemäß. Aber höre, sein Wort gilt. Es ist eben kein Menschenwort, sondern inspiriert durch Gottes Heiligen Geist. Und in diesem Wort ist Kraft, in diesem Wort ist Leben. Und darauf kannst du bauen. Das Zitat von Graf Zinzendorf begleitet mich schon seit vielen Jahren. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Vielleicht ist heute jemand unter uns, der sich fragt, ob er es auf ein Wort Gottes hin wagen kann, sein Leben wieder neu in die Waagschale zu legen und neu am Bau des Reiches Gottes mitzuarbeiten. nimm es zur Kenntnis, das Wort des Herrn gilt immer noch. Deshalb sei getrost, der Herr wird mit dir sein. Die dritte Ermutigung, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Für das Volk Israel war es eine zusätzliche Vergewisserung der Gegenwart Gottes. Gott unterstreicht dies durch sein persönliches Wort an Serubabel, das wir in Sacharja 4,6 lesen. Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Nicht durch Heer oder Kraft, durch meinen Geist. Die Fertigstellung des Hauses Gottes wird nur durch den Heiligen Geist, das heißt in der Kraft Gottes, gelingen. Weder menschliche Macht noch Reichtum, noch Durchhaltevermögen werden ausreichen, um das Werk zu vollenden. Auch nicht menschliche Strategien und ausgeklügelte Konzepte. Sie mögen manchmal hilfreich sein, aber geschehen wird es allein durch den ständigen Zustrom des Heiligen Geistes und durch seine Kraft. Nur so kann das Volk weiterarbeiten und dann wird der Bau zur Ehre Gottes gedeihen. Und das ist bei uns nicht anders. Wir sind genauso auf diese Zusage angewiesen. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Der Geist Gottes hilft uns, Furcht zu überwinden. Wir mögen uns manchmal fürchten, aber wir können Zuflucht nehmen zum Herrn und sein Geist, der in uns ist, wird uns trösten und stärken. Die vierte Ermutigung ist eine großartige Verheißung. Vers 9. Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, als die des ersten war, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden heil geben, spricht der Herr der Herrscharen. Die Verheißung Gottes, die weist weit über die Zeit des Haggai hinaus in die Zukunft. Die Zusage des Herrn hat sich bereits mehrfach erfüllt. Die erste Erfüllung geschah unter Herodes, der den Tempel zum achten Weltwunder ausgestaltete, sodass seine weißen Prachtmauern und seine Goldplatten wie Schaum des Meeres glänzten. Eine zweite Erfüllung geschah durch den Kreuzestod Jesu und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Im Neuen Testament ist nach Epheser 2,21 die Gemeinde Jesu der Tempel Gottes. Und das ist unser aktueller Bau, an dem wir arbeiten. Nicht ein Tempel aus Steinen, aus lebendigen Steinen. Du und ich sind berufen, uns einzubringen. Eine dritte Erfüllung wird das neue Jerusalem sein. In Offenbarung 21,22 lesen wir: Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Wir leben zwischen der zweiten und dritten Erfüllung. Und es ist immer noch das wichtigste Bauvorhaben Gottes in dieser Welt, die Gemeinde Jesu Christi, weil es die Offenbarungsstätte Gottes in dieser Welt ist. Nichts ist damit zu vergleichen. Das, was Gott auf den einen Eckstein Jesus Christus baut, das ist einzigartig. Viele lebendige Steine. Auch wenn unsere Baustelle noch Stückwerk ist, unsere Arbeit hat Verheißung. Deshalb ruft uns Haggai zu: Halte dich beharrlich zum Bau. Die große Zeit liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Da, wo du baust, will der Herr Frieden und Heil schenken. Und weil das so ist, können wir getrost an unsere Baustellen gehen im Wissen, er ist mit uns, sein Wort gilt, sein Geist wird in uns sein und unter uns bleiben. ich brauche mich nicht zu fürchten. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, lasst uns das mitnehmen. Wir bleiben dran, weil wir diese kostbaren Verheißungen Gottes haben. Wir lassen uns nicht entmutigen, wenn es äußerlich betrachtet, wie nichts aussieht, weil wir Gottes Bauprinzipien kennen. Und wir wollen unsere Gemeinschaft pflegen im Geist der Liebe und Vergebung, weil vor allem sie vom Feind immer wieder angefochten ist. Und wir haben Mut, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Du bist unser Herr, der wahre Eckstein, auf dem gebaut wird. Auf keiner anderen Grundlage möchten wir bauen. Du bist treu, du machst uns diese vielen guten Verheißungen. Schenk uns neuen Mut, dran zu bleiben, uns nicht entmutigen zu lassen durch Umstände, auf dich zu schauen, auf dein lebendiges Wort, auf die Verheißungen deines Wortes, dass der Heilige Geist in uns wirken kann und das kann wirken, was dem Bau deiner Gemeinde dient. Wir wollen uns aufmachen und bauen und in deinem Namen dranbleiben. Danke, Herr Jesus, dass du uns jeden Tag neue Gnade und Kraft schenkst. Wir wollen dich loben und preisen. Und wir wollen das auch tun mit dem, was wir bauen, Herr, wo du uns brauchen willst als lebendige Steine. Es soll alles zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung dienen. Wir loben und preisen dich. Und warten auf dein Wiederkommen. Danke, Herr, dass du uns liebst. Wir sind und bleiben in deiner Hand, auch in den Wirren dieser Zeit. Amen.